Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Adventsgemeinde, diese Woche brachte eine brisante Pressemeldung aus Hildesheim. Ich weiß nicht, ob Sie das mitverfolgt haben. Also fast hier aus der Nachbarschaft. Überschrift: Chor verzichtet auf christliche Weihnachtslieder. Es ging um einen Schulchor einer christlichen Schule in Saarstedt, diese Schule hat, beziehungsweise der Chor hat bei einem Weihnachtskonzert aus Rücksicht auf muslimische Kinder auf jegliche christlichen Weihnachtslieder verzichtet. Stattdessen sangen die Schüler dort unter anderem ein DDR-Weihnachtslied. Was wurde als Grund angegeben? Bei dem Schulkonzert in der Heiliggeistkirche in Saarstedt trat auch eine Gruppe auf, zu der 5 muslimische jugendliche Asylbewerber gehörten. Und denen wollte man die christlichen Weihnachtslieder offensichtlich nicht zumuten. Es wurde betont gegenüber der Hildesheimer Allgemeinen Zeitung seitens der Schule, das sei keine Forderung der muslimischen Schüler selbst oder ihrer Eltern gewesen, sondern die Lehrer hätten die christlichen Lieder von sich aus gestrichen. Begründung: Toleranz gegenüber anderen Religionen. Die Frage, die sich dem Leser stellt in dieser Situation: Sind christliche Weihnachtslieder intolerant? Also offensichtlich befürchteten ja die Saarstädter Lehrer, die christlichen Inhalte könnten die Moslems irgendwie verärgern oder beunruhigen oder beleidigen. Man fragt sich, wo soll hier das Konfliktpotenzial liegen? Ist Weihnachten nicht das Fest von Harmonie und Friede auf Erden, Beschaulichkeit und Behaglichkeit, Gemütlichkeit und Freundlichkeit? Und ist das nicht auch die stille Hoffnung vieler Zeitgenossen im Hinblick auf die bevorstehende Weihnachtszeit, so ein paar stille, friedliche Tage zu genießen, am besten mit der Familie zusammen, Freunde zu besuchen, die man lange nicht gesehen hat, ein paar Wohltaten zu verteilen, Geschenke zu machen, für die Armen zu spenden? Wo soll dann bitteschön die Gefahr christlicher Weihnachtslieder für den gesellschaftlichen Frieden sein? Aber Vorsicht, wenn man in der Bibel nachliest, wie das damals mit Weihnachten losging, da kann man den Respekt der Hildesheimer Pädagogen vor dem Konfliktpotenzial der christlichen Weihnacht schon fast wieder verstehen. Beim richtigen Weihnachten ging es von Anfang an hart zur Sache. Die hochschwangere Maria muss die entscheidenden Stunden der Entbindung im hintersten Winkel eines Hinterhofs überstehen, irgendwo in einer Art Stall oder Höhle. Der machtgierige Politiker Herodes, dessen finsterer Charakter uns auch aus anderen Geschichtsquellen bekannt ist, verfolgt den neuen Erdenbürger Jesus vom ersten Atemzug an bis aufs Messer. Herodes lässt in seiner Region einen Kindermassenmord exekutieren, nur um auf Nummer sicher zu gehen, dass er den Jesus auch wirklich erwischt. Und er scheitert damit. Skandal um ein Kind, das ist das Thema heute Morgen. Also war die Sorge der Hildesheimer am Ende doch begründet, dass es Ärger geben könnte, wenn bei der Weihnachtsfeier einer christlichen Schule in einer Kirche ein Schülerchor Lieder über Jesus singt. Welt ging verloren, Christ ist geboren, macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit. Was ist daran so gefährlich? Wo könnte da der theologische Sprengstoff liegen? Skandal um ein Kind? Vielleicht kann uns Simeon weiterhelfen. Jener alte Herr, der damals keine tragende Rolle spielte, auch so eine Art Randfigur der Weihnachtsgeschichte. Aber dann kommt dieser eine Tag. Dieser eine Tag, wo Simeons Leben in die große Weihnachtsgeschichte hineingewoben wird. Und diesen Tag kann man sogar ziemlich genau bestimmen. Sie finden das in dem Predigttext vor sich, den Sie auch auf Ihrem gelben Zettel haben. Vers 27. Lukas 2, Vers 27, und er, der Simeon, kam auf Anregen des Geistes, also Gott hat ihn irgendwie dazu gebracht, in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, wie es braucht ist nach dem Gesetz, dann nahm er ihn auf seine Arme. Also nach dem jüdischen Gesetz, wissen wir, durfte eine Mutter, die einen Sohn geboren hatte, 40 Tage lang nicht am öffentlichen Gottesdienst im Tempel teilnehmen. Das waren die sogenannten Tage ihrer Reinigung. Und dann am 8. Tag gab es ja die Beschneidung. Jeder jüdische Junge wurde am 8. Tag beschnitten. Und 40 Tage nach der Geburt, also nochmal gut 4 Wochen später, gab es für fromme jüdische Eltern, wenn es sich um das erste Kind handelte, einen wichtigen Der Lokaltermin im Tempel gewissermaßen. Das steht in Lukas 2, Vers 22. Sie brachten Jesus nach Jerusalem, die Eltern, um ihn darzustellen, um ihn Gott darzustellen, darzubringen. Das heißt, es war so eine Art Kindersegnung. Sie wollten Gott sagen, Herr, wir wissen, dass unser Kind dein Geschenk ist. Wir wissen, dass unser Kind eigentlich dir gehört. Und wir wollen es unter deinen Segen stellen. Und wir wollen es dir weihen. Und dann treffen sie dort zusammen. Und es ist erstaunlich, dass Simeon offensichtlich sofort weiß, wen er da vor sich hat. Wir wissen gar nicht viel über Simeon. Nur, dass er ein gestandener, gläubiger Mann war. Lukas charakterisiert ihn als jemanden, der ganz bewusst mit Gott lebte. Und das wird hier auch mit diesem Begriff Heiliger Geist ausgedrückt. Ab Vers 25, ein Mann in Jerusalem mit Namen Simeon, der war fromm und gottesfürchtig. Er wartete auf den Trost Israels und der Heilige Geist war mit ihm. Also er lebte in einer persönlichen Verbindung mit Gott, heißt das. Ihm war ein Wort zuteil geworden von dem Heiligen Geist. Irgendwie hat Gott ihn daran erinnert, er solle den Tod nicht sehen. Er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen und er kam auf Anregung des Geistes, also des Geistes Gottes, in den Tempel. Dieser Mensch lebte irgendwie mit Gott. Er betet zu Gott. Er las die Bibel, also die Bibel, soweit sie damals schon vorlag, eben im Alten Testament, die hebräische Bibel. Und dann trifft Simeon im Tempel auf diese junge Familie. Die Szene ereignet sich wahrscheinlich an der Ostseite des Tempels, am sogenannten Nikanor-Tor, an der schönen Pforte, wie man diese Tempelseite auch nennt. Und dort haben nach jüdischer Überlieferung junge Eltern das Reinigungsopfer gebracht und dort treffen nun diese ungleichen Zeitgenossen zusammen. Der alte Mann nimmt das Kind auf den Arm. Das ist so typisch für Lukas. Der schildert das immer alles sehr knapp. Vers 28, dann nahm er ihn auf seine Arme und lobte Gott und sprach, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, deinen Retter, den du geschickt hast. Eine rührende Szene. Und Simeon tut aber alles, um in dieser Situation erst gar keine Sentimentalität aufkommen zu lassen. Sie merken das. Er sagt nämlich Maria auf den Kopf zu, dass um diesen Jungen immer Trouble sein wird. Er sagt, an diesem Kind werden sich die Geister scheiden. Erst recht, wenn es erwachsen ist. Wo es um dieses Kind geht, da wird es nie schiedlich, friedlich, harmlos, harmoniesoßig werden. Da wird es Aufregung geben. Da wird es immer Streit um die Wahrheit geben. Gegenüber diesem Jesus werden die Leute immer Position beziehen müssen. Ja oder nein sagen müssen. Und du, Maria, du wirst viel Traurigkeit erleben um dieses Sohnes willen, wenn er leiden muss. Das steht in Vers 35, da sagt Simeon zu Maria, durch deine Seele wird ein Schwert dringen. Das heißt, du wirst ganz, ganz schwere Traurigkeit auch erleben, um seinetwillen, wenn sie ihn dann quälen und töten. Und in der Begegnung mit diesem Jesus wird herauskommen, was im Herzen des Menschen ist. In der Begegnung mit diesem Jesus wird herauskommen, wie ein Mensch wirklich zu Gott steht. Das steht hier in Vers 35. Viele Herzen, Gedanken werden offenbar werden in der Begegnung mit Jesus. Der Skandal um dieses Kind wird also nicht zur Ruhe kommen. Und vielleicht haben die Hildesheimer ja Simeon gelesen. Und dann haben sie sich wohl gesagt, gut, dann rühren wir lieber nicht dran. Bevor uns jetzt unsere ganze Weihnachtsbeschaulichkeit um die Ohren fliegt, dann rühren wir lieber nicht dran. Dann lassen wir lieber die Finger davon. Dann singen wir lieber DDR-Weihnachtslieder. Und so machen es die meisten Zeitgenossen. Sie gehen lieber ein bisschen auf Distanz zu Jesus. Sie fragen nicht so genau nach, was der eigentlich von uns will, weil wir uns wenigstens an Weihnachten mal nicht aufregen und beunruhigen wollen. Und sollte man da nicht wirklich Jesus lieber rauslassen, wenn er nur Konflikte provoziert? Man kann ja schließlich auch ohne Jesus Weihnachten feiern. Man kann auch ohne Jesus Gänsebraten essen. Man kann ohne Jesus Yule Club spielen, Strohsterne basteln, Kerzen anzünden. Ja, man kann sogar ohne Jesus Weihnachtsschnulzen singen. Also die Hildesheimer haben sich ja dann mit einem Lied aus der Ex-DDR geholfen. Ich will Ihnen das mal zitieren. Still senkt sich die Nacht hernieder, rings das Land liegt tief verschneit und es klingen alte Lieder, oh du schöne Weihnachtszeit. Steht inmitten weißer Wälder, lichtgeschmückt ein grüner Baum, Lichterbaum der fernen Wälder, oh du schöner Friedenstraum. Stille Nacht, die Sterne künden Frieden über Flur und Feld, auch der Mensch soll Frieden finden, Frieden, Frieden aller Welt. Lange Nacht, nun tagt es wieder, Friedenstraum ward Wirklichkeit, zukunftsfroh erklingen Lieder, oh du schöne Weihnachtszeit. Das haben die wirklich gesungen. Und diese hohe Lyrik, in Anführungsstrichen, also ich denke, die Ironie ist deutlich, die regt bestimmt niemanden auf, aber sie eignet sich im Gegenteil eher als Schlafmittel. Wie anders, wenn die von Jesus gesungen hätten. und nicht einfach nur von stiller Nacht und Frieden über Flur und Feld. Wie anders, wenn die von Jesus gesungen hätten. Und Simeon hat die ganze Brisanz deutlichst gesehen. Von Anfang an, das können Sie hier in Vers 34 und 35 genau nachlesen. Simeon segnete sie, also Maria und das Kind, und sprach zu Maria, seiner Mutter, siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und Aufstehen für viele in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Und auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen, damit viele Herzengedanken offenbar werden. Er hat das sehr klar gesehen und gesagt. Und trotzdem hätten ihn keine 10 Pferde davon abhalten können, seine alten Arme nach diesem Kind auszustrecken. Keine 10 Pferde hätten ihn davon abhalten können. Jetzt sind wir an dem entscheidenden Punkt dieses Textes. Was war sein Motiv? Was war das Motiv von Simeon? Dass er trotz dieses ganzen Ärgers, von dem er wusste, und der ganzen Spannung, die damit verbunden war, sagt, und ich strecke meine Hände nach ihm aus. Ich brauche ihn. Was fürchtete Simeon zu verpassen, wenn er Jesus verpasst? Und was würden wir möglicherweise verpassen, wenn wir uns von Jesus fernhalten? Der Bericht von Lukas gibt uns darauf eine erstaunliche Antwort. Und diese Antwort möchte ich versuchen, Ihnen in den nächsten Minuten vorzustellen, damit Sie Ihre eigene Entscheidung treffen können, wie Sie mit Jesus umgehen wollen, wie Sie auf ihn reagieren wollen. Also warum hat Simeon trotzdem, trotz des ganzen Konflikts, die Nähe zu Jesus gesucht? Zwei Dinge waren es, die er von Jesus erhoffte. Zwei Dinge, die er anderswo nirgend gefunden hätte. Und das erste sehen wir gleich hier im Vers 25. Und siehe, ein Mann war in Jerusalem mit Namen Simeon, und dieser Mann war fromm und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Jesus, der Trost. Das war es, was Simeon suchte. Der Trost Israels, das war ein Titel für den sogenannten Messias. Menachem, der Trost, der Tröster. Und Sie wissen ja, Messias, der Begriff ist uns ja umgangssprachlich bis heute bekannt. Also wenn ein Politiker allzu hohe Erwartungen dämpfen will, dann sagt er oft, ja, glauben Sie nicht, dass ich der Messias bin. Also glauben Sie nicht, dass ich das alles locker lösen werde. Oder wenn Sportjournalisten von einem Trainer die Rettung des Clubs vor dem Abstieg erwarten, dann sagen sie manchmal, alle hoffen jetzt, dass Felix Magath der große Messias wird. Also der große Retter, der jetzt kommt. Das ist in unseren Sprachgebrauch übergegangen. Ursprünglich stammt der Begriff natürlich aus der Bibel. Gott wird einen Messias, eine herausragende Persönlichkeit schicken. Mit außergewöhnlichen Möglichkeiten und Fähigkeiten, als seinen persönlichen Abgesandten. Und er wird ihn schicken, nicht nur für sein eigenes Volk. Das sehen wir hier in Vers 31, den du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht zu erleuchten, die Heiden, und zum Preis deines Volkes Israel, also und zur Freude deines Volkes Israel. Das heißt, die Wirkung des Messias wird nicht national begrenzt sein, sondern global für die ganze Menschheit gelten. Und eine große Aufgabe des Messias wird sein, der Trost, der Tröster, dass er traurige und verzweifelte Menschen trösten wird. Vor allem der Prophet Jesaja hat immer wieder davon gesprochen, wenn der Retter Gottes kommt, dann wird er uns trösten, wie uns noch nie jemand getröstet hat. Und Jesaja beginnt einen großen Abschnitt über den Messias in Kapitel 40. Also Sie müssen wissen, Jesaja schrieb 750 Jahre, bevor Jesus geboren wurde. Da sagt er, tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Und an anderer Stelle schreibt Jesaja, Jesaja 61, der Messias kommt zu trösten alle Trauernden. Jesus mein Trost. Und da horchen wir auf, das ist es doch, was wir mit einer glücklichen Kindheit verbinden, oder nicht? Dass du weißt, ey, egal was passiert, wenn du traurig bist, wenn du verzweifelt bist, du kannst die Beine in die Hand nehmen und nach Hause rennen und du wirst dort zu Hause von einem empfangen und in die Arme genommen, der dich tröstet. Das ist doch das, was wir mit einer glücklichen Kindheit verbinden, und wohl dem, der so etwas erleben durfte. Und wie schwierig, wenn jemand das nicht erleben durfte. Aber irgendwann merkst du, das ist unendlich kostbar. Aber es ist auch begrenzt und irgendwann kannst du nicht mehr nach Hause kommen. Und irgendwann sind die offenen Arme, die dich immer so festgehalten haben, nicht mehr da. Und doch sehnen wir uns nach Trost und wir empfinden das nicht ständig, aber es ist immer irgendwie da. Es ist immer irgendwie da. Und manchen werden gerade in diesen sogenannten besinnlichen Tagen alte Wunden wieder schmerzlich bewusst und die platzen richtig auf. Wo wir verletzt wurden, wo wir enttäuscht wurden, wo wir eigene Fehler gemacht haben, über die wir nicht hinwegkommen, wo wir Schuld auf uns geladen haben, Menschen verloren haben. Und manchmal ging eine Tür zu, bei der man fürchtet, die geht nie wieder auf, diese Tür geht nie wieder auf, da ist nichts mehr zu ändern. Und selbst wenn alles glatt geht, beschleicht uns manchmal dieses ungute Gefühl, dass irgendwas mit unserem Leben nicht stimmt, dieses verdrängte Wissen, dass uns irgendwann der Tod erwartet und danach das Unbekannte kommt. Und in manchen Stunden, dann legt sich diese Traurigkeit wie ein alter Ölfilm auf unsere Seele. Marcus Tullius Cicero, der große römische Politiker, der quasi ein Jahrhundert vor Jesus gelebt hat, der hat diese Tatsache ungeschminkt ausgedrückt. Marcus Tullius Cicero war ja zugleich nicht nur Politiker, sondern einer der bedeutendsten Schriftsteller der Antike. Und wer Cicero liest, der trifft dort auf einen Menschen, der vor Selbstbewusstsein nur so strotzt. Ja, also er hat verschiedene Ämter bekleidet und es war immer klar, keiner kann dieses Amt so gut wie ich, Cicero. Kennen wir auch solche Politiker. Und Cicero hatte eine Tochter. Er liebte sie über alles, diese Tochter. Aber bei der Geburt ihres zweiten Sohnes starb sie. Und das stürzte Cicero in tiefe Depressionen. Und Cicero schrieb dann über diese Zeit: Ich habe alles gelesen, was jemals über Trauerbewältigung geschrieben wurde. Und doch besiegt der Schmerz jeden Trost. Auch habe ich etwas getan, was tatsächlich vor mir noch nie jemand gemacht hat. Ich habe nämlich selbst ein Buch geschrieben über Trost und versucht, mich auf diese Weise zu trösten. Aber es hat nicht funktioniert. Und doch besiegt der Schmerz jeden Trost. Simeon hat auch Schmerz gekannt. Aber er hatte, obwohl er nicht halb so berühmt war, nicht viertel so berühmt war wie Cicero, einen weiteren Horizont als Cicero. Weil er mit dem lebendigen Gott gerechnet hat. Jahrelang hat dieser Simeon gewartet auf den Trost Israels und als er dann Jesus sieht, da weiß er, jetzt ist der Tröster da. Und ich darf ihn mit meinen Händen umklammern, endlich ist er da und er bringt den Trost aus der Ewigkeit. Gelobet sei mein Gott, mein Tröster, früh und spät, das haben wir eben gesungen. Und Simeon wusste genau, was Gott durch den Propheten Jesaja angekündigt hatte. In Jesaja 25, Vers 8 über den Messias, da sagte er, er wird den Tod verschlingen auf ewig. Und Gott, der Herr, wird die Tränen von allen Angesichtern abwischen und wird aufheben die Schmach seines Volkes, denn der Herr hat's gesagt. Zu der Zeit wird man sagen, siehe, das ist unser Gott, auf den wir hoffen, dass er uns helfe. Er wird den Tod verschlingen auf ewig und Gott, der Herr, wird die Tränen von allen Augen abwischen, der Tröster. Und jetzt ist er da. Vor einiger Zeit las ich von einem Postbeamten. Dieser Postbeamte musste sich um jene Briefe kümmern, die unvollständig adressiert waren. Gab es vor Weihnachten ja häufiger. Damals schrieb man noch Briefe. Und am Vormittag des Heiligabends saß er dann in seinem Büro voller Traurigkeit. Sein kleiner Sohn war in diesem Jahr gestorben. Und dann fand er einen Brief von Kinderhand geschrieben und erkannte sofort, das war die krakelige Handschrift seiner kleinen Tochter. Die schrieb ganz optimistisch an den Weihnachtsmann am Nordpol. Das war natürlich eine unvollständige Adresse. Und er öffnete diesen Brief und dann las er: Lieber Weihnachtsmann, wir sind in diesem Jahr eine sehr traurige Familie. Du musst mir auch keine Geschenke machen. Aber wenn du uns besuchst, dann bitte ich dich, dass du diesmal das Spielzeug für meinen kleinen Bruder mitnimmst und zu ihm in den Himmel bringst. Ich werde alle seine Sachen vorne in die Ecke am Kamin stellen. Aber du könntest vielleicht meinem Papa etwas mitbringen, damit er nicht mehr weinen muss. Ich habe neulich gehört, wie er zu meiner Mutter gesagt hat, dass nur die Ewigkeit ihn heilen kann. Könntest du ihm vielleicht etwas Ewigkeit schenken? Schreibt die Kleine an den Weihnachtsmann. Und darin liegt eine ganz tiefe Wahrheit. Nämlich die ganz tiefen Wunden, die können nur aus der Ewigkeit geheilt werden. Die ganz tiefen Wunden, da können wir Menschen versuchen, was wir wollen, aber es heilt nicht. Aber er ist der Trost. Und darum schickt der lebendige Gott seinen eigenen Sohn in diese trostlose Welt. Und jetzt gibt es einen Ort, nein, kein Gedenkort, keine Wallfahrtsstätte, sondern eine Person, eine lebendige Person. Die ist der Ort, zu der ich kommen darf und wo ich den wahren Trost finde. Das hat Simeon hier erkannt. Da nahm er ihn auf seine Arme und sprach: Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast. Denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Jesus ist mein Trost. Und einer, der viel mit Kranken und mit Traurigkeit zu tun hatte, war Friedrich von Bodelschwingh. Im 20. Jahrhundert hat er genau die gleiche Erfahrung gemacht wie Simeon im 1. Jahrhundert. Und er hat das dann in noch einfacheren Worten ausgedrückt als Simeon. Friedrich von Bodelschwingh hat geschrieben, aus 1000 Traurigkeiten zur Krippe gehen wir still, das Kind der Ewigkeiten uns alle trösten will. Man kann zu diesem Jesus kommen, man kann ihn anrufen, er ist wirklich da. Und das ist der eine Grund, warum Simeon den Jesus um keinen Preis verpassen wollte. Weil er wusste, Jesus ist der Trost aus der Ewigkeit und er allein kann die Wunden heilen, die kein Mensch geheilt bekommt. Aber dann gibt es noch einen zweiten Grund und der gehört untrennbar mit dazu. Und wenn man das hier liest, dann stellt sich doch die Frage, warum soll gerade Jesus das können? Warum soll gerade er der große Tröster sein? Wo hat er die Macht her und wie macht er das? Und darauf antwortet Simeon mit seiner zweiten Hoffnung, die er auf Jesus setzt. Und das sind die Verse 30 bis 32. Denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, den du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht zu erleuchten die Heiden und zum Preis, also zum Lob, zur Freude deines Volkes Israel. Und das ist das Zweite. Jesus ist nicht nur der Trost, sondern Jesus ist der Heiland. Was heißt das? Luther hat das Wort mit Heiland übersetzt. Hier steht wörtlich, er ist das Heil. Das Heil, das Gott bringt, dein Heil. Und dieses Heil ist keine Theorie, sondern eine Person aus Fleisch und Blut. Und deswegen hat Luther das in der Sache richtig übersetzt. Meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Es ist diese Person aus Fleisch und Blut, die der Simeon hier in seinen Händen hält. Deinen Heiland. Und deswegen ist der Eigenname dieses Heilandes ja auch Jesus. Denn Jesus bedeutet, Gott rettet. Jesus ist mein Heiland. Und jetzt wird's wieder brenzlig, natürlich. Und Sie merken das schon. Denn wenn man von Rettung redet, dann redet man ja gleichzeitig von Bedrohung. Sonst brauchte man keinen Retter. Wovon fühlte Simeon sich bedroht? Vom Tod natürlich. Wie wir alle. Das schimmert ja in Vers 29 durch, wenn er sagt, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren. Also vorher hätte er nicht in Frieden gehen können. Das schwebt immer so über uns. Und das war ja auch das Thema von Jesaja 25. Er wird den Tod vernichten und zerstören. Und das ist auch unser Thema, der Tod. Das wabert immer so mit. Und die meisten nachdenklichen Künstler setzen sich früher oder später irgendwann mit diesem Thema Tod auseinander, weil man das gar nicht abschütteln kann. Das gehört so untrennbar zu unserer Existenz dazu. Und warum ist der Tod so bedrohlich? Er ist subjektiv so bedrohlich, weil uns die Ungewissheit bedrückt. Und darum verkaufen sich ja Nahtodbücher, sogenannte Bücher von sogenannten Nahtoderfahrungen so gut, wo gesagt wird, ja, ist ja alles gar nicht so schlimm gewesen. Und am liebsten wäre ich da geblieben. Also das ist wissenschaftlich total fragwürdig. Wir haben neulich den Vortrag an der Universität eines Fachmannes darüber gehört, der es nochmal nachgewiesen hat. Das ist eine ganz große Täuschung. Aber diese Bücher verkaufen sich gut, obwohl die Leute ja nicht tot waren. Denn hinterher können sie ja fröhlich Bücher schreiben. Weil sie scheinbar etwas von dieser Ungewissheit auffangen, was sich doch nicht auffangen lässt. Der Tod bedroht uns subjektiv mit seiner Ungewissheit und weil er uns deutlich macht, dass wir nichts festhalten können. Das ist eigentlich eine sehr banale Wahrheit, gefunden auf einem Zettel, der irgendwo in einer Garage hing. In dieser Garage stand Folgendes auf dem Zettel. Es ist alles nur geliehen hier auf dieser schönen Welt. Es ist alles nur geliehen, aller Reichtum, alles Geld. Es ist alles nur geliehen, jede Stunde voller Glück. Musst du eines Tages gehen, lässt du alles hier zurück. Das ist ja einfach gesagt, aber so ist es. Aber der Tod ist nicht nur subjektiv eine Bedrohung, sondern der Tod ist auch objektiv eine Bedrohung. Und das war Simeon bewusst. Warum? Weil er uns in Gottes Gericht stellt. Darum ist der Tod objektiv eine Bedrohung. Im Hebräerbrief, das ist ein Brief ziemlich am Ende des Neuen Testaments, da steht in Kapitel 9, es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht Gottes. Und in diesem Gericht, sagt die Bibel sehr deutlich, haben wir keine Chance, weil unser persönliches Verhältnis zu Gott zerstört ist. Es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht Gottes, das ist die objektive Bedrohung. Denn wenn ein heiliger Gott mit dem Maßstab seiner vollkommenen Gerechtigkeit mein Leben misst, dann sehe ich sehr alt aus. Nicht nur durch das, was ich getan habe oder durch das, was ich unterlassen habe, sondern dann sehe ich vor allem sehr alt aus durch das, was ich bin in meinem Herzen, in meinem Verhältnis zu Gott. Und das ist übrigens ein Grund, warum Gott uns die Bibel gegeben hat. Damit wir zu einer realistischen Selbsteinschätzung kommen, damit wir begreifen, wie wir mit unserem Leben vor diesem Gott dastehen. Nicht halb so harmlos, wie wir uns das immer vorstellen. Und genau das ist Simeon klar geworden. Er kannte ja auch das Alte Testament, da wurde das ja genauso gesagt. Und darum wusste er, wenn es gut ausgehen soll mit meinem Leben, dann brauche ich nicht nur einen Tröster, sondern dieser Tröster muss zugleich ein Retter sein, ein Heiland, ein Heilmacher. Er muss einer sein, der mein kaputtes Verhältnis zu meinem Schöpfer wieder heil machen kann, an dem ich sonst scheitere. Und schauen Sie, wodurch kann wirklich schlimme Schuld heil gemacht werden? Niemals durch Wiedergutmachung. Eine wirklich schlimme Schuld können Sie nicht wiedergutmachen, sondern nur durch Vergebung. Und genau das ist die Sache des Heilands, Vergebung möglich zu machen, die ich mir selber nicht verdienen kann. Das zurechtzubringen, was ich selber nicht zurechtbringen kann. Und diese Mission wird von Anfang an über dem Leben des Gottessohnes stehen. Schon als Maria die Nachricht bekommt, dass sie den Sohn Gottes zur Welt bringen wird, heißt es, er wird sein Volk retten von ihren Sünden, von ihrer Schuld vor Gott. Und Sie haben doch den Text wahrscheinlich im Ohr, auch wenn Sie die Bibel nicht so gut kennen sollten, als die Boten Gottes die Hirten informieren in der Nacht, als Jesus geboren wird. Da heißt es, euch ist heute der Heiland geboren, euch ist heute der Retter geboren, welcher ist Christus der Herr. Das steht von Anfang an über seinem Leben. Und Simeon wusste, was auf diesen Heiland zukommen würde, weil Gott das durch seine Propheten vorab schon gesagt hat. Jesaja. Jesaja hat genau gesagt, was mit dem Messias passieren wird. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir frei ausgehen können. Er wird unsere Sünde tragen. Jesus wird die gerechte Strafe für meine Schuld auf sich nehmen. Die Strafe wird auf ihm liegen, damit wir von Gott freigesprochen werden können. Und dann wird dieser Jesus Schuld und Tod endgültig besiegen durch seine Auferstehung. Und genau so ist es dann gut 30 Jahre später auch gekommen. Simeon hat das wahrscheinlich nicht mehr miterlebt, aber das war nicht schlimm, denn er konnte sich jetzt schon an diesen Retter klammern. Und er wusste das jetzt schon, du wirst alles gut machen. Und darum konnte er jetzt in dieser Situation schon ganz getröstet sagen, Vers 29, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, jetzt bin ich bereit zu sterben, es ist alles geklärt, die entscheidenden Fragen sind beantwortet. Vielleicht hat er noch ein paar Jahre danach gehabt, aber schauen Sie mal, wie herrlich ist das, wenn ein älterer Mensch, ich meine, keiner von uns weiß ja, wann er stirbt, aber ein älterer Mensch weiß, dass er irgendwann demnächst wird sterben müssen, wenn ein älterer Mensch mit dieser Gewissheit auf die letzte Strecke seines Lebens gehen kann. Nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, denn meine Augen haben nicht nur meinen Tröster, sondern auch meinen Heiland gesehen. Und wie traurig und trostlos, wenn jemand diesen Trost nicht hat. Wie traurig. Wissen Sie, es gibt in der Literatur ein berühmtes Gegenbild zu diesem Simeon, zu diesem alten Mann mit dem Kind. Es ist die bekannte Romanfigur von Ernest Hemingway, Der alte Mann und das Meer, The Old Man and the Sea, 1952 geschrieben. Dieser Text hat sicher dazu beigetragen, dass Hemingway 1953 den Pulitzerpreis und ein Jahr darauf sogar den Nobelpreis für Literatur bekam, 1954, Der alte Mann von Hemingway, das Gegenstück zu unserem Simeon. Die Geschichte spielt in Kuba und ist schnell erzählt. Der alte Fischer Santiago fährt seit vielen Wochen täglich aufs Meer hinaus, ohne einen Fang zu machen. Seine Kumpel lachen ihn schon aus. Er wird zum Gespött seines Hafens. Und dann will er es allen nochmal zeigen. Und er steuert immer weiter in den Golfstrom hinaus. Er verwendet die besten Köder. Und schließlich beißt wirklich ein riesiger Schwertfisch an. Dieser Schwertfisch ist länger als Santiagos Boot. Und 2 Tage und 2 Nächte kämpft Santiago mit dem Fisch, um ihn zur Strecke zu bringen. Und schließlich kann er dieses Tier erdolchen und an dem Boot festmachen, also harpunieren. Inzwischen ist er schon selber immer weiter aufs Meer hinausgetrieben worden im Kampf mit dem Fisch. Und jetzt gilt es, den Fisch an Land zu bringen. Längst sind die Hände Santiagos von der Leine zerschnitten. Er hat den Fisch getötet. Ja, aber dieser getötete Fisch hinterlässt eine Blutspur. Und die Haie wittern die Blutspur im Meer und verfolgen das Boot. Und Santiago versucht verzweifelt zu retten, was zu retten ist von diesem Schwertfisch. Und die Haie kommen und sie fressen an diesem Fisch. Sie zerfressen den Schwertfisch, sie bedrohen sogar das Leben von Santiago. Und als er kurz vor dem Zusammenbruch den heimatlichen Strand von Havanna erreicht, bringt er gerade noch das Skelett dieses Riesenfisches mit nach Hause. Gerade noch das Skelett. Es ist alles verloren. Es war alles umsonst. Der ganze Kampf umsonst. Im Unterschied zu Lukas Simeon ist Hemingways Santiago natürlich nur eine Kunstfigur. Aber diese Kunstfigur verkörpert das Leben vieler Menschen. Sie haben sie abgerackert. Sie haben den Ertrag ihres Lebens mühsam umklammert, ihren Schwertfisch. Und sie verteidigen, was zu verteidigen ist. Und die Haie der Zeit und der Vergänglichkeit kommen. Und es zerrinnt ihnen doch zwischen den Fingern. Und sie können es nicht festhalten. Und am Ende bleibt nichts anderes übrig als das Skelett ihrer Träume. Werden sie mehr behalten? Wie viel von Hemingways persönlicher Hoffnungslosigkeit liegt bereits in diesem Santiago? Zu dem Zeitpunkt 1952 war Hemingway noch gar nicht so alt, aber trotz der großen Preise, die er kurz danach bekommen wird, Pulitzerpreis, Nobelpreis, trotz des Ruhmes, verdüstert sich Hemingways Leben immer mehr. Der alte Mann und das Meer wird seine einzige große Veröffentlichung bleiben. Vom Nobelpreis 1954 bis zum Selbstmord 1961 sind es noch 7 quälende Jahre. Eine erschütternde Geschichte. Und wenn man heute noch etwas von Hemingway zitiert, dann meistens sein berühmtes Zitat der Verzweiflung. Mein Leben ist ein dunkler Weg, der nach nirgendwo führt und wieder nach nirgendwo, immer und ewig nach nirgendwo, dunkel und ohne Ende nach nirgendwo. Ernest Hemingway. Und dann schließt sich der Kreis zu Cicero, der sicher in seinem Wesen nicht so düster war wie Hemingway, aber der auch vor dieser letzten Schranke stehen bleiben musste. Der Schmerz ist immer größer als der Trost. Der Schmerz ist immer größer als der Trost. Und dann halten sie unseren Simeon dagegen. Da nahm er ihn auf seine Arme und lobte Gott und sprach, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Liebe Zuhörer, in diesem Bericht von Lukas liegt ein unheimlicher Ernst. Weil Lukas nämlich aufzeigt in letzter Konsequenz, dass sich letztlich jeder von uns zwischen diesen beiden Wegen entscheiden muss und dass es keinen dritten Weg gibt. Will ich auf eigene Faust, mit meinen eigenen Kräften und Möglichkeiten, meinen Lebensertrag irgendwie in den Hafen bringen, wie Santiago? Oder will ich mein Leben einem Retter anvertrauen, dem einen Retter, wie es Simeon getan hat? Denn meine Augen haben Gott deinen Heiland gesehen und dein Heiland ist auch mein Heiland geworden. Wissen Sie, es gibt nur einen Retter für alle Welt, es gibt nur einen. Und hier wird am Ende plötzlich klar, warum die Sache so knistert. Und hier wird so klar, warum die Hildesheimer ihre Gründe hatten, bei ihrer Weihnachtsfeier nicht von Jesus zu singen. Stellen Sie sich vor, jemand hätte plötzlich auf den Text gehört. Stellen Sie sich vor, die hätten gesungen, O du fröhliche, O du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. Welt ging verloren. Welt ging verloren, das heißt, sie braucht einen Heiland, sie braucht einen Retter. Und die Antwort ist Christus, Christ ist geboren. Und wir kennen die zweite Strophe, Christ ist erschienen, um uns zu versöhnen. Das ist Jesaja 53. Er gibt sein Leben als Opfer, damit wir Vergebung bekommen können, damit unsere Schuld getragen und gesühnt wird. Das hat kein anderer für uns getan und kein anderer hat seine Macht über den Tod bewiesen durch die Auferstehung. Das hat kein anderer getan. Und stellen Sie sich vor, die hätten das gesungen bei dieser Weihnachtsfeier und stellen Sie sich vor, jemand hätte angefangen, auf den Text zu hören. Und dann wäre klar geworden, auch für Moslems gibt es nur einen Retter und nur einen Tröster. Und der heißt Jesus. Der Koran kennt keinen Trost. Der Koran kennt keinen Trost. Der Koran kennt auch keinen Retter. Im Koran gibt es neben Mohammed noch eine Karikatur von Jesus, Isa, der aber nicht Gottes Sohn ist und kein Retter ist. Der Koran kennt keinen Trost und keinen Retter. Und wäre es nicht die Verantwortung der Lehrer gewesen, wenn sie sich für Christen halten? Nein, nicht diesen muslimischen Kindern und ihren Eltern etwas aufzudrängen. Aber wäre es nicht die Verantwortung der Lehrer gewesen, ihnen zu bezeugen, es gibt einen Retter, der euch genauso lieb hat wie uns. Es gibt einen Retter, der für euch genauso gekommen ist wie für uns. Es gibt einen Retter, der fragt euch genauso wie uns, ob ihr ihn aufnehmen wollt in euer Leben. Und er hat euch genauso wie uns seine Macht bewiesen durch die Auferstehung von den Toten. Und dann wäre wohl sehr schnell deutlich geworden, was Simeon hier am Schluss ankündigt in Vers 35, damit vieler Herzen Gedanken offenbar werden. Daran, wie Menschen zu Jesus stehen, wie Menschen sich Jesus gegenüber verhalten, kommt heraus, was sie in ihrem Herzen letztlich denken und glauben und wie sie zu dem lebendigen Gott stehen. Wie Menschen zu Jesus stehen. Und deswegen löst das so viel Widerspruch aus und so viel Spannung. Dabei müssen wir gar nicht auf die Moslems schauen, das ist ja nur ein Beispiel. Die Grenze kann mitten durch Familien laufen. An Jesus, sagt Simeon, wird sich die Menschheit entzweien. Das Kind in der Krippe wird die Welt spalten. Und das beginnt bereits in seinem eigenen Volk Israel, aus dem er kommt und aus dem er unendlich viel Widerspruch und Verfolgung und Gegenwehr erfährt, aber auch immer wieder einige, die sich ihm anvertrauen und ihm glauben. Siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen für viele in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Für die einen wird Jesus zum Fall, das heißt zum Hinfallen. Sie werden an ihm scheitern. Sie werden ihm widersprechen. Sie werden sich seinem Anspruch widersetzen oder darüber ignorant hinweghören. Sie werden sagen, wir brauchen keinen Retter und wir brauchen keinen Tröster und wir glauben nicht, dass nur einer für alle die einzige Antwort sein kann. Wir lehnen das ab. Und für die anderen wird Jesus zum Aufstehen werden, wie Simeon sagt. Sie werden durch ihn das Leben finden, das Leben schon hier und das Leben in alle Ewigkeit. Das Heil, den Trost, die Vergebung ihrer Sünden. Und wissen Sie, das ist interessant, für das Wort Aufstehen wird hier dasselbe Wort verwendet, das man meist mit Auferstehung übersetzt. Das heißt, für diejenigen, die sich Jesus anvertrauen, ist es gewiss, dass er sie zur Auferstehung führen wird. Zum Fall oder zum Aufstehen. Und jeder von uns wird am Ende in eine dieser beiden Kategorien gehören. Dieser ist Gesetz zum Fall und zum Aufstehen. Entweder wird Jesus ihnen zum Fall werden oder Jesus wird ihnen zum Aufstehen werden. Entweder wird Jesus ihr Richter sein oder er wird ihr Retter sein. Und darum ist dieser Bericht von Lukas eine dringende Einladung. Eine dringende Einladung, es Simeon nachzumachen. Er hat eine Entscheidung getroffen. Dieser Simeon hat eine Entscheidung getroffen und sein ganzes Leben in die Hand dieses Jesus gelegt. Obwohl er noch viel weniger sehen konnte als wir heute. Da war die Kreuzigung noch nicht passiert, da war die Auferstehung noch nicht geschehen. Das lag alles noch vor ihm, aber er wusste, Gott hat das versprochen im Alten Testament. Und Simeon hat Gottes Versprechen vertraut und er wurde nicht enttäuscht. Und sie werden auch nicht enttäuscht werden. Wenn sie sich diesem lebendigen Gott anvertrauen und wenn sie alles auf diese eine Karte setzen, den großen Tröster, den einzigen Retter, Jesus Christus. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.